Servus und seid herzlich gegrüßt zurück hier zu Headline. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder reinhört. Willkommen in die Runde. In der Runde sind wieder dabei natürlich Sebastian und Ivan. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben folgende Themen für euch diese Woche vorbereitet. Natürlich eins nach dem Champions-League-Spiel fragt man sich natürlich, okay, gibt es noch Titelhoffnungen für den FC Bayern München? Wie wir wissen, ist ja in der Bundesliga, sage ich mal so, ja, der ICE-Zug schon fast losgefahren weg. Man kann ihn nicht mehr erreichen. Ja, Bayer Leverkusen macht einen prima Job. Da muss man ehrlich sagen, diese Punkte sind vielleicht nicht mehr so leicht aufzuholen. DFB-Pokal, wissen wir, ist natürlich schon längst abgereist. Aber Champions League, da wäre jetzt noch ein Titel offen. Es gibt noch die Auslosungen. Wir wissen nicht, gegen wen es geht. Es bleibt spannend. Aber die Frage natürlich hier wichtig, gibt es Titelhoffnungen? Wie seht das Sebastian und Ivan? Und dann muss man euch sagen, okay, klar, Champions League hat man jetzt diesen Sieg gehabt, aber wir hatten das große Thema Umbruch. Muss der jetzt trotzdem stattfinden oder ist jetzt wieder alles gut durch den Sieg gegen Lazio? Und zu guter Letzt haben wir auch gute Nachrichten, was die jungen Kicker bei uns anbelangt. Tell wurde vorzeitig verlängert und da möchten wir uns ja gerne anschauen, welche Spieler denn noch, sage ich mal, in der Kategorie Zukunft des FC Bayern Münchens stehen könnten oder sogar die etwas noch jüngeren Spieler, also die zweite Kategorie, welche Namen da noch interessant sind. Und da freue ich mich, wie gesagt, wieder in der Runde mit Sebastian und Ivan zu quatschen. Ja, Champions League, ganz cool. Ihr wart da, ihr hattet auch Eber, Sebastian war Eber ganz nah bei dir gehabt. Also da muss man auch noch ganz kurz sagen, der Typ, den mal live zu sehen und so weiter und so fort, ziemlich interessant. Aber wenn wir jetzt die Titel Chancen des FC Bayern Münchens bei uns anschauen. Klar ist man jetzt eine Runde weiter. Es gibt aber noch ziemlich schwere Mannschaften, die ja ausgelost werden könnten, die man gegen die spielt. Wie ist denn da deine Einschätzung jetzt nach dem Spiel in Lazio Rom, wie die Titelchancen da stehen, ob man diesen Henkelpott bekommen könnte oder nicht?
Ja, auf der einen Seite ist die Champions League jetzt einfach ein Turnier. Das heißt, man muss nicht mehr allzu viele Spiele gewinnen, um ins Finale zu kommen. Und dann ist es nur noch ein Spiel, um zu gewinnen. Aber es ist halt auch ein schwieriges Turnier, und zwar das schwierigste Fußballturnier der Welt wahrscheinlich, weil es auch noch im Gegensatz zur EM oder zur WM in Hin- und Rückspiel geht. Da setzt sich normalerweise dann schon die bessere Mannschaft durch in zwei Spielen. Und dann muss man jetzt halt einfach schauen, was die Auslosung ergibt. Die Auslosung ist am 15. März. Du hast es gesagt, es gibt einige schwierige Mannschaften, aber es gibt auch Mannschaften, die man erwischen kann, die schon machbar werden für die Bayern, denke ich mir. Und dann ist man halt im Halbfinale und dann kommt man auch relativ schnell ins Endspiel. Also ich sehe da vor allem so Mannschaften, wie viele träumen ja jetzt schon vom deutschen Duell, wenn man Borussia Dortmund kriegt. Klar, die sind jetzt noch nicht weiter, Stand heute, aber die könnten sich gegen Eindhoven schon durchsetzen. Wenn man dann so ein Bundesliga-Duell kriegt im Viertelfinale, zwei Spiele in Dortmund, hat man in der Bundesliga gewonnen. In der Allianz Arena hat man auch eine sehr, sehr gute Bilanz gegen Dortmund, dann wäre man schon im Halbfinale. Also es gibt schon ein paar Gegner, gegen die sich die Bayern durchsetzen können. Es gibt aber auch schwierige Gegner. Ich habe in den letzten Folgen oder in einer der letzten Folgen dann gesagt, okay, man könnte dann so Mannschaften kriegen wie Man City oder wie Real Madrid. Und jetzt hat man Real Madrid gesehen gegen RB Leipzig und da haben sie schon auch sehr, sehr biederen Fußball gespielt. Also da konnten sie froh sein, dass sie gegen Leipzig nicht rausgeflogen sind, haben das Hinspiel 1-0 gewonnen in Leipzig, aber dann daheim nur ein 1-1, also war denkbar knapp. Da hat man schon auch gesehen, die sind zu knacken. Also wir erinnern uns, die Bayern haben RB Leipzig zu Hause geschlagen. Heißt es jetzt, sie können Real Madrid schlagen? Weiß ich nicht, das wäre halt schon ein richtiger Klassiker, Bayern gegen Real. Und da werden die Karten neu gemischt. Ich hatte das Skandalspiel gesehen von Real Madrid gegen Valencia über die ganze Distanz. Und da hatte ich mir noch gedacht, oh, wenn die Bayern gegen Real Madrid kommen, dann wird es schon auch schwierig, obwohl die dann nur ein Unentschieden gespielt haben, aber haben eigentlich einen ganz, ganz ansehnlichen Fußball gespielt. Also dann wird es schwer und auch bei Man City kann es schwer werden. Also ich denke, man darf jetzt auch nicht alles rosa-rot sehen nach dem Lazio-Spiel. Ich habe das Spiel, du hast es gesagt, ich habe das Spiel im Stadion gesehen, da hat man schon gesehen, Lazio ist schon sehr begrenzt fußballerisch. Also selbst wenn Ciro Immobile da den Kopfball reingemacht hätte, glaube ich, dass die Bayern sich trotzdem durchgesetzt hätten, weil die einfach offensiv wenig gemacht haben und dann in der Verteidigung doch nicht so italienisch stark waren, wie man es vorher erwartet hat. Also Thomas Müller hat ja sogar auch danach gesagt, also man darf jetzt Lazio auch nicht überschätzen und jetzt dann gleich wieder denken, ole, die Bayern gewinnen die Champions League. Aber Chancen sind in so einem Turnier immer da.
Ich denke, Eins kann man trotzdem sagen, und die Reihenfolge, also wie es kommen könnte durch die Auslosung, bleibt interessant, weil wie du sagst, hey, zwei Mannschaften, die man bekommen könnte, die leicht sind. Natürlich in der Champions League ist nichts leicht. Es bleibt dabei, es ist immer wieder solche Turniere, kann man nie sicher sein, aber dann steht man im Finale. Ivan, siehst du das auch so easy? Also ich sage jetzt nicht, dass es easy ist, aber kann das ein einfacher Weg werden?
Ich ziehe in letzter Zeit immer wieder gerne Vergleiche zu der 2010er, 11er Saison, so zu der Zeit, wo Van Gaal da war. Dann kam ja der Umbruch mit Heinkes. Und wenn man da zurückblickt, haben sie eigentlich auch vergleichsweise schwache Bayern irgendwie ins Finale geschafft und dann an Inter Mailand gescheitert. Danach hat man es dann immer wieder auch nochmal geschafft. Und die Mannschaft war da ja auch in der Situation, wo es gar nicht so leicht war. Dortmund ist ja in dem Jahr auch Meister geworden. Die Bayern sind da ja auch national titellos gewesen. Von daher erinnert vieles dran zurück. Heißt, man darf, glaube ich, so einen Verein wie den FC Bayern nie abschreiben. Das haben wir auch gegen Lazio gesehen. Klar, ich würde es auch nicht durch eine rosa-rote Brille betrachten. Das war jetzt eine gute Leistung gegen eine mittelmäßige Mannschaft aus Italien, wenn man auf den Tabellenplatz schaut. Was aber auch ganz klar war, der Auftritt war ein komplett anderer. Man hat es in den Augen der Spieler gesehen, dass man da unbedingt alles rausholen wollte. Und selbst den Thomas Müller, der jetzt die letzten Spiele auch nicht geglänzt hat, hat in dem Spiel wirklich nochmal gezeigt, was für eine Klasse er hat. Und ich glaube, jeder Einzelne hat auf dem Platz 100% gegeben. Und im Endeffekt ist es dann eben in dem 3-0 resultiert, was auch in der Höhe verdient war. Wahrscheinlich hätte man noch die ein oder andere Aktion besser ausspielen können. Heißt, alles in allem war das top. Und wie Sebastian schon gesagt hat, im Endeffekt gibt es in der Champions League jetzt noch einige große Namen. Es gibt auch kleinere Namen. Ich würde mir auch irgendwo Dortmund im Viertelfinale wünschen. Das hätte irgendwie seinen Charme. Und wenn du dann im Halbfinale noch etwas Losglück hast, dann triffst du eben nicht auf Man City. Und dann ist der Weg zum Finale auch nicht weit. Das klingt gerade jetzt wie ein Traum, vor allem nachdem man das Hinspiel eben noch verloren hatte gegen Lazio. Fakt ist aber, glaube in so einem Turnier, man redet ja auch häufig von Turniermannschaften, können die Bayern, glaube auch gegen starke Gegner nochmal extrem viel abrufen. Und glaube, so ein Underdog ist dann schon eher ein Stolperstein. Von daher mache ich mir auch über Namen wie Barcelona, PSG und Real eben nicht so viel Gedanken. Man kann jetzt einfach nur froh sein, dass man weiter ist. Man hat jetzt noch die Möglichkeit und glaube, für die Spieler ist es ganz wichtig, gerade in dem Turnier dann nochmal alles reinzulegen, weil es natürlich auch schon eine Ohrfeige für einen selbst ist, wenn man dann in dem DFB-Pokal so lächerlich rausgeflogen ist und die Meisterschaft auch ja so tragisch verspielt hat. Ich meine, wir müssen ja auch noch auf das Spiel gegen Freiburg blicken. Das war ja dann auch keine Glanzleistung. Da war ja man auch immer wieder unkonzentriert und hat eigentlich da auch ganz klar zwei sichere Punkte schon fast liegen lassen, sehr bitter liegen lassen. Von daher müssen wir jetzt in der Champions League wirklich so verbissen sein und sagen, wir wollen es jetzt bis zum bitteren Ende irgendwie uns da durchschlagen und dann im Finale komme, wer wolle. Da kann man dann nochmal, oder da werden die Karten sowieso nochmal neu gemischt in so einem Finalspiel. Von daher, ich träume jetzt nicht wirklich davon und sage, okay, das ist realistisch, aber der Traum lebt auf jeden Fall wieder.
Ja, und der Traum sollte immer leben. Daher mal interessant, euer Road to the Final. Ihr könnt ja mal gerne eure Wunschgegner mal in den Kommentaren aufschreiben. Ich meine, wie Ivan schon gesagt hat, es sind ziemlich interessante Mannschaften noch mit dabei. Letztes Jahr Mbappé und PSG, wie geht das zu Ende? Manchester City natürlich mit Pep Guardiola on fire. Real Madrid, die Mannschaft, wo man nur sagen muss, ey, wie kommen die eigentlich immer so weit? Wir spielen eigentlich manchmal richtig beschissenen Fußball, aber es sind ja die Königlichen, die in der Champions League immer irgendwie einen Weg haben. Und spielen auch weitere Mannschaften, wie zum Beispiel FC Arsenal, muss ja noch ran. Barcelona auch ziemlich interessant. Man darf Atletico und Inter Mailand nicht vergessen. Also klar, der FC Bayern München ist da, wo er hingehört. Aber ich denke, das Viertelfinale wird dann richtig, richtig spannend, wo dann die besten Mannschaften nochmal enger zusammenkommen. Da einmal gerne euer Road to the Final in den Kommentaren. Ihr habt es genannt, Freunde, rosa-rote Brille. Ne? Ihr habt es zweimal erwähnt. Warum? Weil, klar, ein Sieg, schön und gut, man ist jetzt weiter eine Runde, aber wir halten ja mal fest, Bundesliga sieht richtig kacke aus und in den DFB-Pokal ist man trotzdem raus. Wir hatten ein großes Thema Umbruch, FC Bayern München, Ivan. Wie sieht's da aus? Bist du jetzt auf der Seite, hey, happy und alles ist grün und schön und nichts ist passiert, oder sagst du, ey, Leute, kommt mal wieder runter, wir befinden uns immer noch in einer, sag ich mal, Krisensituation?
Nee, jetzt wirst du dich gleich was ins Fragenschwein reinwerfen, wenn ich hier ein Z, aber Die Schwalbe macht ja noch längst keinen Sommer. Das Sprichwort kann man hier eigentlich relativ gut anwenden. Ich meine, das ging Lazio seit gut aus, auch von Spielern, die in den letzten Wochen nicht so gut gespielt haben. Um da jetzt mal einen Namen zu nennen, Leon Goretzka, der war für mich gegen Freiburg und auch schon sonst in der Bundesliga in den letzten Spielen wirklich absolute Katastrophe. Das haben auch die Statistiken bewiesen. Heißt, es ist auch nicht irgendwie eine subjektive Wahrnehmung von mir und von vielen anderen, die jetzt einfach sagen, okay, der hat kein Format mehr und das Gehalt passt nicht. Da haben wir häufige Faktoren angesprochen. Es war auch einfach rein die Statistik betrachtet extrem schlecht gewesen. Und gegen Lazio sah er beispielsweise extrem gut aus, war statistisch gesehen auch mitunter einer der Besten auf dem Platz. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Thomas Müller, der in dieser Saison auch nicht in jedem Spiel geglänzt, vor allem nicht auf der Position, wo er momentan zum Einsatz kommt. Eben irgendwo auf dem Außenflügel, manchmal rückt er dann auch eher in die Mitte. Das war von ihm auch gegen Lazio wieder eine Glanzleistung, muss man sagen. Da hat er eben wieder an die besten Zeiten von ihm erinnert. Ansonsten, klar, hast du noch ein paar Spieler, die auch in den letzten Wochen immer wieder gut gespielt haben. Da lässt sich Pavlovic nennen. Da lässt sich natürlich auch wieder Musiala nennen. Heißt, ist eigentlich sehr durchmischt. Und gegen Lazio sind wir eben jetzt zu dem Entschluss gekommen, war es nicht schlecht, aber ich glaube, der Umbruch ist nach wie vor unumgänglich. Das heißt, die Spieler, die jetzt eine gute Leistung gezeigt haben, das, ja, weiß nicht, wie häufig die das wieder wiederholen können. Bringt jetzt auch nichts. Ich meine, der Trainer wurde jetzt rausgeschmissen, jetzt ist prinzipiell kein Druck mehr da. Jetzt haben ja viele auch gesagt, okay, jetzt könnten ein paar wieder aufspielen. Ich meine, selbst nachdem der Tuchel Rausruf klar war, hat man auch gegen Freiburg noch eine Leistung gezeigt, die wirklich teilweise sehr desolat war. Individuelle Fehler, Spieler, die nicht mit dem Rest der Mannschaft mithalten können. Von daher müssen wir uns dadurch nicht blenden lassen. Rosa-rote Brille, wie wir es beide schon gesagt haben. Da muss definitiv was passieren. Natürlich ist es jetzt wichtig, auch bis zum Saisonende nochmal zu beobachten, okay, wie viel kann hier welcher Spieler noch leisten. Zed Gnabry ist zum Beispiel überraschend nochmal auf den Platz gekommen gegen Lazio, hat ein paar Minuten bekommen. Ist jetzt nicht wirklich aufgefallen. Er dürfte jetzt wahrscheinlich nur noch mal ein paar letzte Minuten, Abschiedsminuten bekommen, aber ich glaube nicht, dass es Spieler sind, mit denen man über den Sommer hinaus noch auf die aufbauen sollte. Da sind einige Kandidaten, von denen man sich definitiv trennen muss.
Ja, Sebastian, Lehrersituation oder Lehrerblickwinkel, Ende des Jahres, man schaut aufs Zeugnis, was hat man dieses Jahr so erreicht und was nicht. Wird da die Champions League sein, so ein Riesenfaktor sein, dass du sagst, hey, war doch noch ein okay Jahr, oder siehst du das auch, sag ich mal, mit diesem Umbruch und so weiter und so fort, dass da einfach gerade nichts passiert ist mit dem Sieg und dass noch viele Schrauben zu drehen sind?
Für mich muss, egal was passiert, beim FC Bayern im Sommer ein Umbruch her. Es gibt für mich zwei ganz große Problemfelder, gerade bei den Bayern. Das eine ist die Gehaltsstruktur und das zweite ist die Hierarchie. Die Bayern zahlen sehr, sehr hohe Gehälter im Vergleich zu anderen europäischen Top-Clubs. Man stellt sich ja oft hin und sagt, wir sind der Club, der so viel weniger Geld hat im Konzert der Großen. Da gibt es diese Vereine, die werden von ganzen Staaten finanziert oder die werden von Riesenkonzernen finanziert und wir müssen irgendwie kreativ sein und schauen, was wir machen. Aber wenn man sich dann wirklich die Gehaltstabelle in ganz Europa anschaut, dann sind die Bayern ganz, ganz oben dabei. Also es gibt viele Premier League Clubs, die nicht solche Gehälter zahlen wie die Bayern. Und da ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren gerade unter Salihamidžić vieles in Schieflage geraten. Wenn man sich anschaut, wie viel verdienen Spieler wie Goretzka, wie Gnabry, wie Kimmich, das ist einfach zu viel. Und da muss jetzt Max Eberl eine anständige Struktur wieder reinbringen, dass es auch für Leute einen Anreiz gibt, weil wir sehen jetzt gerade die Vertragssituation von Leroy Sané, da sagt man, okay, mit dem muss man jetzt über eine Verlängerung sprechen, was will man denn dem noch bieten? Der verdient 20 Millionen im Jahr, will man den jetzt wirklich noch erhöhen auf 25 Millionen? Der wäre mit 20 Millionen mit seinem jetzigen Bayerngehalt in den meisten europäischen Top-Mannschaften immer noch einer der Top-Verdiener. Also da gibt es einfach nichts mehr, wo ein Spieler hinstreben kann in noch relativ jungen Jahren und da müssen die Bayern wirklich jetzt mal schauen, dass sie da wieder Ordnung reinbringen, dass sie da ein paar von den Top-Verdienern von der Gehaltsliste bringen, um da dann wieder eine anständige Gehaltsstruktur reinzubringen. Das Zweite, was ich gesagt habe, ist Hierarchie. Da war immer das Idealbild beim FC Bayern, dass man in jedem Mannschaftsteil einen absoluten Führungsspieler hat. Und so hatte man eine Achse durch die ganze Mannschaft, wo man sagen kann, wir haben in der Verteidigung einen Führungsspieler im Mittelfeld und im Sturm. Ich sehe aktuell nur im Sturm Harry Kane. Das ist einer, mit dem würde ich auch gerne in die Schlacht ziehen. Da sieht man jetzt auch in den Champions League Spielen, der trifft, der spielt richtig. Aber wenn es dann weiter hintergeht ins Mittelfeld, wer ist denn der beste Mittelfeldspieler aktuell? Das ist Pavlovic, das ist ein 19-Jähriger. Wenn man hinten in die Abwehr geht, da ist jeder irgendwie verunsichert. Jetzt ist eigentlich Eric Dier der Top-Verteidiger, den man hat. Da hat man noch vor einem Monat gesagt, warum holen die Bayern den? Der war doch nur Ersatzspieler bei Tottenham. Und ich denke, da muss man jetzt auch bei den Transfers schauen, dass man wirklich für jeden Mannschaftsteil einen Topmann holt. Man hatte ja, glaube ich, den Plan auch mit Araujo, dass der wirklich in der Innenverteidigung dann ein Führungsspieler wird. Und so muss man sehen, dass man jetzt wieder eine Achse bildet. Ich sehe jetzt gerade von den Spielern niemanden, der eine Achse bilden könnte, gerade von den Topverdienern. Wir wissen, Leon Goretzka und Joshua Kimmich sollten die Führungsspieler sein. Das sind die Spieler dieses Jahr, die die größten Probleme haben. Und das zieht sich ja auch nach hinten rein. Bei De Ligt hieß es mal, der soll der Führungsspieler in der Abwehr sein. Der hat dieses Jahr fast nicht gespielt. Und darum haben die Bayern auch ein Hierarchieproblem, wo man wirklich schauen muss, dass man das in den Griff kriegt, gleichzeitig mit der Gehaltsstruktur.
Ja, interessant. Auf jeden Fall die Punkte mit Führungsspielern und junge Kicker. Eine gute Kombination bräuchten wir. Und da hat der FC Bayern München ja schon mal so einen ersten Schritt gemacht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Matthias Tell wurde vorzeitig verlängert. Also wir haben den jungen Kicker noch weitere 2 Jahre bis 29, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Genau, das ist so ein Schritt auch, was wir letztes Mal erwähnt haben, was Eberl gerne gehen möchte. Also er möchte, dass wie bei Real Madrid eben junge Kicker zum Beispiel auf ältere, erfahrene Spieler hinaufblicken können. Und davon lernen, sich inspirieren lassen, schauen, wie man ja zum Profi nicht nur auf dem Platz wird. Also da ist ja viel mehr zu lernen von einem richtig gestandenen Mann, wie zum Beispiel jetzt Toni Kroos, als jetzt nur seine Spielweise. Und da reden ja Kicker wie zum Beispiel Jude Bellingham, der jetzt schon ein Riesenkicker ist, immer noch davon, wie viel er davon lernen kann, nur mit Toni Kroos auf dem Platz zu stehen oder abseits mit ihm zu trainieren. Und diese Vielfalt, die man gerne haben möchte, das ist jetzt eben sehr, sehr wichtig. Interessant ist halt nur, okay, wen sehen wir denn neben Tell noch in dieser Kategorie junge Kicker? Also, wen gehört so die Zukunft beim FC Bayern München, Sebastian?
Der Eberl hat ja in seiner Antrittsrede 2 Spieler namentlich genannt, Tell sogar mehrmals, mit dem hat man jetzt verlängert. Das ist sicherlich auch einer, auf den man in der Zukunft baut. Der zweite ist Musiala, da ist die Situation schon nochmal ein bisschen eine andere. Musiala ist nochmal einen Schritt weiter als Tell, ist ein absoluter Stammspieler, ist einer der Topstars sogar schon bei den Bayern. Und da muss man jetzt sehen, dass man den überhaupt halten kann. Weil wir wissen alle, die europäischen Topclubs, die wollen ihn haben, die jagen ihn. Und da wird eher der Schritt sein, nicht wie bei Tell, führt man den jetzt ran an die erste Mannschaft, sondern kann man ihn dann irgendwie halten. Dann haben wir natürlich den jungen Pavlovic, der jetzt einen super Schritt gemacht hat. Also ich finde, da muss einem nicht Angst und Bange sein über die Talente beim FC Bayern, sondern wir sollten uns eher Gedanken machen über die gestandenen Spieler, wo die denn herkommen sollen. Weil Pavlovic hat jetzt echt große Schritte gemacht. Erstes, zweite Champions-League-Spiel, aber wirklich schon so ein dominanter Auftritt. Und auch hier nicht nur subjektiv gesehen, sondern wirklich, wenn man sich die Zahlen anschaut, kann er sich messen mit den Top-Mittelfeldspielern, zentralen Mittelfeldspielern in Europa. Das ist schon toll, dass man so einen Spieler hat, so ein Eigengewächs aus der Jugend für 0 Euro quasi, der einem dann weiterhilft. 0 Euro ist das Stichwort. Man hat ja sogar auch noch Geld gezahlt für einen sehr jungen Spieler, Brian Zaragoza. Der sollte eigentlich erst im Sommer kommen. Dann hat man ihn im Winter geholt als Alternative für die Offensive. Da, glaube ich, ist man gerade ein bisschen ernüchtert. Er macht sehr wenig Spielminuten, wurde dann mal eingewechselt gegen Bochum als das Wasser einem bis zum Hals stand. Das kann man sich in so einem Auswärtsspiel wahrscheinlich auch schöner vorstellen. Mir hat es zu denken gegeben, dass jetzt gegen Lazio, als schon alles gelaufen war, als man 3-0 geführt hat, hätte man ihn ja mal bringen können, um ihn ein bisschen Champions-League-Luft schnuppern zu lassen oder ein bisschen Allianz-Arena-Luft schnuppern zu lassen, dass die Fans ihn auch mal zu sehen bekommen. Thomas Tuchel hat es überhaupt nicht gemacht, hat dann am Ende noch Serge Gnabry reingebracht, damit der ein bisschen Applaus kriegt, obwohl er gesagt hat, der ist noch gar nicht so weit, dass er spielen kann. Bedeutet für mich, Zaragoza ist, glaube ich, noch ziemlich hinten dran. Ich weiß nicht, wie oft wir ihn noch in dem halben Jahr sehen können. Ist, glaube ich, auch bitter für so einen jungen Spieler, dass man ihn jetzt aus Spanien geholt hat, um ihn dann hier auf die Bank zu setzen. Da muss man sehen, wie sich das noch entwickelt. Ich glaube, man hat ein bisschen unterschätzt, wie schwer es für ihn körperlich ist. man hat da immer so ein bisschen drüber geschmunzelt, aber er ist auch in der Bundesliga der kleinste Spieler und es sieht halt wirklich, ist halt schon ein großer Unterschied, so einen kleinen Spieler zu sehen. Also er tut sich da, glaube ich, schon schwer, körperlich durchzusetzen auf diesem absoluten Top-Niveau. Da muss man sehen, ob er das wirklich mit Technik alles wegmachen kann, aber eigentlich sollte er auch ein Spieler sein, dem die Zukunft gehört bei den Bayern.
Ja, vielleicht der nächste David Silva oder so, wissen wir nicht. Muss mal gucken, was technisch gesehen er so drauf hat. Ja, 0 Euro ist das Sprichwort. Geht's bei dir günstiger, Ivan? es gibt noch, glaube ich, andere Kicker, die man auf jeden Fall noch erwähnen könnte, die, glaube ich, jetzt nicht so auf dem Radar sind bei allen.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich viel günstiger geht. Ich meine, die beiden investieren ja auch in den Campus extrem viel Geld. Wir haben ja in den letzten Wochen schon Namen diskutiert, wie den Kusi Asare, den 1,96 Mann, heißt nicht mehr ganz so klein, mit seinen zarten 16 Jahren, der jetzt auch in der U19 schon seinen Einstand gefeiert hat, gegen 1860 im Derby mal ein Tor geschossen hat. Ich fand das Video auch extrem lustig, könnt ihr alle mal auf YouTube nachschauen, die Highlights, der Mann musste nicht mal springen, um den Ball ins Tor zu köpfen, also der hat sich einfach hingestellt, den Kopf hingestellt, der Ball ist rein, der schnuppert da schon mal Luft, ich meine, klar, ist nochmal ein ganz anderes Niveau für ihn. Wir haben vor ein paar Folgen am Deadline Day über ihn gesprochen, dass er als Spieler gekommen ist, der in Zukunft sehr interessant werden könnte. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch ein paar Spieler, die auch jetzt schon bei den Profis auf der Bank sitzen, auch mit den Profis trainieren können, wie Asnou. Der hat jetzt vergleichsweise wenig Einsatzminuten bekommen, könnte aber wahrscheinlich ein Thema werden, spätestens wenn Alfonso Davies dann die Bayern verlässt, weil er häufig mit Davies verglichen wird, nur dass ihm nachgesagt wird, dass er nochmal eine etwas stärkere Technik hat. Technisch mehr Fähigkeiten mitbringt und ich finde auch, wenn man die Youth League-Spiele der Bayern schaut und da feiern wir dieses Jahr auch historische Erfolge, heißt, wir sind jetzt ins Viertelfinale eingezogen, dann ist das Ganze auch ganz interessant, weil man eben genau die Spieler spielen sehen kann und die machen da das Ganze extrem gut. Das sind auch die Spieler, die hervorstechen und da macht also nur auf jeden Fall Spaß. Ansonsten haben wir auch noch Zvonarek, den man ansprechen kann, der im Mittelfeld seinen Weg finden könnte und ich meine, da ist ja jetzt Goretzka kurz vorm Abschied, Zvonarek irgendwo auch ein Box-to-Box-Player, den man dann in München als Nachfolger sehen könnte. Dann hast du noch einen Fernandes, der Spanier, der vor ein paar Jahren zu Bayern gekommen ist, auch im Mittelfeld extrem interessant. Ich glaube, da kann ich viele Namen ansprechen. Wir haben auch noch einen Krätzig und Wanner, die verliehen sind. Krätzig macht es in Österreich, so wie ich gesehen habe, richtig gut. Wanner macht es auch nicht schlecht in der zweiten Liga. Heißt, es sind jetzt einige Erfolgsgeschichten auch bei den jungen Spielern, die durften alle mal Profiluft schnuppern. Pavlovic ist jetzt so eine Art Vorbild, finde ich, wo sich jetzt jeder ihn als Vorbild nehmen muss und sehen muss, okay, es funktioniert bei den Bayern auch, weil wenn man den harten Weg geht, wenn man sich geduldig zeigt, wenn man die Chance bekommt, die Leistung abruft, das kann ja auch ganz schnell gehen, bei Pavlovic ging es ja dann auch ganz schnell gegen Dortmund, es war ein plötzlicher Einsatz, war ja gar nicht geplant, dass er da auf dem Platz stehen muss, aber von daher ist der Weg eigentlich vorgezeichnet, klar, Eberl könnte das Ganze den Jugendspielern auch teilweise noch einfacher machen, gerade mit diesen Statements ist es natürlich auch ein Ausrufezeichen und schön zu hören als junger Spieler. Man muss aber auch ganz klar sagen, es gab in den letzten Jahren auch einige Abstürze. Wir müssen auch so Namen wie Cuisance nennen, die es gar nicht gepackt haben. Einen Zirkze, den man vielleicht auch schon zu früh weggegeben hat, der ist jetzt in Italien Supermarkt, einen Lianzu, der gescheitert ist. Wir haben auch einen Tarek Buchmann, der zu Beginn der Saison extrem hochgehypt wurde und jetzt mit zwei Verletzungen komplett raus ist und kein einziges Profispiel absolviert hat, obwohl man dem ja auch vieles nachgesagt hat. Von daher muss man da natürlich auch irgendwo aufs Gaspedal drücken und sagen, okay, nicht zu viel auf einmal, aber eben, wenn man die Mischung zwischen Jung und Alt hat und da den Spielern vielleicht auch noch Müller an die Hand gibt, der jetzt noch eine Saison da ist, Manuel Neuer und Co., dann könnte das Ganze richtig gut werden. Gerade Müller hat ja auch Pavlovic jetzt extrem aufgebaut nach dem Lazio-Spiel und hat gemeint, da ist eine besondere Connection zwischen den zwei. Von daher stimmt es natürlich schon positiv, dass man da vielleicht auf den einen oder anderen Transfer verzichten könnte in Zukunft und da eben Geld spart.
Ja, interessant, Manuel Neuer und Thomas Müller, weil ich erinnere mich sehr gut, wie wir in Transferfenstern ja immer mit mal diskutiert haben, wer ersetzt denn Manuel Neuer, war ja lange verletzt. Perez konnte man ja auch noch, glaube ich, in der Kategorie jetzt nennen, die ihr von den Spielern gerade genannt habt, also 2025, ich glaube, interessantes Jahr, auch Richtung Manuel Neuer und Thomas Müller, eben die älteren Kicker. Wie sieht's da aus? Was macht da der FC Bayern München? Also, es bleibt einfach spannend zu sehen, wie der Umbruch genau am Ende ist. Also, man kann klar ein bisschen mal durchgucken in die Ideen von Eberl oder einfach vom FC Bayern München, was er sich in der Zukunft vorstellt. Aber genaue Anhaltspunkte hat man noch nicht so ganz. Wie gesagt, er ist ja gerade erst gekommen. muss noch, glaube ich, selbst mal ein Bild vom Verein bekommen, von den Spielern, um da einfach selbst entscheiden zu können, okay, da fehlt's und da muss dieser junge Spieler her und der muss mit diesem älteren Kicker rein. Also es bleibt abzuwarten, aber wie gesagt, unbedingt Headlines abonnieren. Wie gesagt, dann sind wir jede Woche da mit allen aktuellen Themen. Aber schreibt uns ja mal gerne eure Meinung, wie gesagt, zu nach dem Spiel gegen Lazio, wie ihr seht. Road to the Final ist das Sprichwort. Wie seht ihr die Konstellation? Welche ist eure Wunschkonstellation? Und wegen diesem Umbruch, junge Kicker und so weiter und so fort, ist alles wieder gut nach dem Sieg? Oder muss dieser Umbruch unbedingt her und gerne wie in den Kommentaren? Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Ivan, und vielen, vielen Dank, Sebastian, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer. Bis nächste Woche zu einer weiteren Folge Headlines. Euer Ahmed. Mach's gut. Servus.